NDR Info. Echo des Tages.
Überall, wo es Geld gibt, ist Korruption. Und das ist auch bei uns so. Das können wir gar nicht ausschließen. Und deshalb bin ich nicht überrascht.
DFB-Präsident Theo Zwanziger zum neuen Wettskandal, der die Fußballwelt erschüttert. Dazu im Echo des Tages gleich aktuelle Informationen. Außerdem eine Bilanz des Besuchs von Verteidigungsminister zu Guttenberg in Washington. Wir berichten über die Gesundheitsreform in den USA. Das wichtigste innenpolitische Vorhaben Präsident Obamas nimmt heute eine entscheidende Hürde. Thema ist auch die Präsidentschaftswahl in Rumänien. Und am Ende kommen wir noch einmal auf den Fußball zurück und informieren Sie über die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Venor. Knapp 5 Jahre nach dem Wettskandal um Schiedsrichter Robert Heutzer wird der Fußball von einem neuen Korruptionsskandal bisher ungeahnten Ausmaßes erschüttert. Nach Angaben der Ermittler stehen europaweit rund 200 Partien unter Manipulationsverdacht. In Deutschland gibt es mit 32 Spielen von der zweiten Bundesliga abwärts die meisten Verdachtsfälle. Insgesamt 17 Haftbefehle wurden vollstreckt, davon 2 in der Schweiz und 15 in Deutschland. Und erneut soll, laut Spiegel, ein Schiedsrichter des DFB ins Visier der Ermittler geraten sein. Einzelheiten von Sebastian Feldmeier.
Irgendwo in Deutschland, an jedem Wochenende, erleben zehntausende Fans solche Szenen. Kein Tor. Aber warum hat der Stürmer diese hundertprozentige Chance versemmelt? Die Korruptionsexpertin von Transparency International, Silvia Schenk, bringt den eigentlichen Skandal auf den Punkt.
Was sagen denn die Fans, wenn die Spiele, die sie sehen, gar nicht mehr echt sind? Dann kann man den Sport vergessen. Das Interessante ist doch beim Sport, dass man nicht weiß, was hinten rauskommt als Ergebnis. Und wenn das einige vorher wissen, dann ist es kein Sport mehr.
Fußball ist ein komplexes Spiel mit vielen Beteiligten. Dieter Pauli war selbst lange Profischiedsrichter. Jetzt beobachtet er für die UEFA-Partien der Europa League. Seit gestern ist klar, auch hier soll allein in diesem Jahr bei mindestens 12 Spielen betrogen worden sein.
Das ist so schwierig und ich bin also mal wirklich gespannt, was sich da herausstellen wird, wie man das gemacht hat. Zu einer Mannschaft gehören 11 Spieler und wenn 2 oder 3 da nun etwas versuchen, wie sollen die das machen? Also mir ist das wirklich manchmal rätselhaft.
Die Staatsanwaltschaft Bochum hat viel überrascht, als sie auf ihrer Pressekonferenz gestern die ersten Fakten auf den Tisch legte. Mehr als 200 Partien, 32 davon mit deutscher Beteiligung, zweite Bundesliga, dritte Liga, Jugendspiele. 10 Millionen Euro soll eine Zockerbande rund um die Berliner Sapina-Brüder verdient haben. Die Namen sind noch aus dem Heutzer-Skandal von 2005 bekannt. Damals gab es Urteile, Strafen, schärfere Sicherheitsmaßnahmen. Dass es offenbar nicht besser, sondern schlimmer geworden ist, sei keine Überraschung, sagt der Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde, Philipp Köster.
Es gibt inzwischen sogenannte Live-Wetten. Das bedeutet, man wettet nicht nur vor dem Anpfiff darauf, wie das Spiel ausgeht, sondern beispielsweise auch während des Spiels, wer jetzt die nächste Ecke bekommt, wer den nächsten Einwurf, wer das nächste Tor schießt.
Solche Wetten seien nicht mit Frühwarnsystemen zu erfassen. Aber das schwer zu durchschauende Wettmilieu ist nicht das einzige Problem, sagt Antikorruptionskämpferin Schenk.
Es sind nicht nur Kriminelle, die den Sport missbrauchen. Wenn so viele Spiele manipuliert wurden, haben sehr viele aus dem Sport mitgemacht. Und das heißt, man muss sich auch über die Moral, über das Unrechtsbewusstsein bei Spielern, Schiedsrichtern, Funktionären unterhalten.
Einer der bekanntesten Funktionäre hierzulande, Bayern-Manager Uli Hoeneß, steht nicht selbst im Verdacht. Die Aufregung in Deutschland geht ihm aber deutlich zu weit.
Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass man sich jetzt da stundenlang drüber aufregen muss. Ich sage nur eines: Staatsanwaltschaft übernehmen Sie, stecken Sie die gnadenlos in Bau, so lange wie möglich, damit Sie Zeit haben zum Nachdenken. Und das war's für mich.
Andere wollen nicht ganz so schnell einen Schlussstrich ziehen. Zum Beispiel DFB-Präsident Theo Zwanziger, der hofft und droht.
Spieler, die sich an der Manipulation von Fußballspielen beteiligt haben, werden bei uns so schnell nicht wieder auf den Platz kommen.
Fußball-Wettskandal, Sebastian Feldmeier berichtete. Vergangene Woche Afghanistan, diese Woche Paris, anschließend direkt nach Washington und zum Schluss Halifax in Kanada. Verteidigungsminister zu Guttenberg ist dabei, sich in seinem neuen Ressort einen Platz in der internationalen Politik zu erarbeiten. Auffallend sicher parliert er in Englisch und trifft offenbar den richtigen Ton, auch auf schwierigem Terrain, wie beim Thema Afghanistan-Einsatz oder der NATO-Reform. Anja Günther hat ihn auf seiner Reise begleitet.
Guttenberg hatte leichtes Spiel in Washington und Paris. Er kam als guter alter Bekannter, als einer, der in seiner Zeit als Außenexperte der CSU öfter mal über den großen Teich jettete. US-Verteidigungsminister Robert Gates nannte Guttenberg einen Politiker, dessen Stimme in Deutschland Gewicht habe. Außerdem sei der Minister ein großer Freund der Vereinigten Staaten.
I look forward to working with him. He's also a great friend of the United States, where he has many friendships.
Der große Freund der USA blieb allerdings beim zentralen Thema hart, beim Afghanistan-Einsatz. Guttenberg versprach nichts, auch nicht mehr deutsche Soldaten. Er will die im Januar geplante internationale Afghanistan-Konferenz abwarten und dann entscheiden. Guttenberg redete auch bei seinen Auslandsbesuchen nicht um den heißen Brei herum. Die deutsche Öffentlichkeit müsse sich an den Gedanken gewöhnen, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr der Normalfall sind.
Mein Auftrag ist es, diese Information zu geben, darüber zu sprechen, was wir machen, warum wir eine Bundeswehr im Einsatz sind und gleichzeitig den Herausforderungen und den Gefährdungslagen dieser Tage auch gerecht werden.
Im kanadischen Halifax nahm Guttenberg gestern Abend an einer Sicherheitskonferenz teil, hielt eine Rede, diskutierte auf Englisch mit den Zuhörern. Auch hier, wie schon in Washington und Paris, viel Beifall für den Bundesverteidigungsminister und Lob von der Moderatorin. Sie versuchen zu erklären, was die deutschen Truppen in Afghanistan tun. Sie sprechen von Krieg. Sie versuchen, die Leute zum Umdenken zu bewegen. Guttenbergs neue Wortwahl kam bei seinen Gesprächspartnern gut an. Auf Detailfragen der Journalisten antwortete der Minister allerdings manchmal vage. In vielen Punkten sei eben nun mal Stillschweigen vereinbart worden. Ein straffes Programm hat Guttenberg durchgezogen und wirkte im Flieger kein bisschen müde.
Ich habe Gott sei Dank eine ganz gute körperliche Konstitution und freue mich einfach auch daran, wenn man herausgefordert wird und ein breites Spektrum von Themen bearbeiten kann. Und da kommt man eigentlich nicht wirklich dazu, fürchterlich müde zu werden. Und trotzdem freue ich mich heute noch mal auf 3-4 Stunden Schlaf.
Anja Günther begleitete den Verteidigungsminister bei seiner Reise in Washington. Die umstrittene Gesundheitsreform in den USA steht im Senat vor ihrer ersten parlamentarischen Hürde. Heute Nacht um etwa 2 Uhr unserer Zeit will die Kammer darüber entscheiden, ob sie den rund 2000 Seiten umfassenden Entwurf der Demokraten in das Gesetzgebungsverfahren eingibt. Bis zuletzt war unklar, ob die Demokraten von Präsident Obama dafür die erforderliche Mehrheit erreichen werden. Es ist ein langwieriges Verfahren und eher unwahrscheinlich, dass die Reform noch in diesem Jahr in Kraft treten kann. Obamas Plan zielt vor allem darauf ab, allen Amerikanern den Zugang zu einer Krankenversicherung zu ermöglichen. Aus Washington, Rüdiger Paulert.
Eigentlich geht es bei der Abstimmung über das Gesundheitsreformpaket im Senat heute Nacht nicht um Inhalte, sondern nur um eine Formalität, nämlich um die Frage, ob die Vorlage im Senat behandelt wird. Doch in Wirklichkeit ist es die große Machtprobe zwischen Demokraten und Republikanern. Deshalb werden nun in Washington alle Taschenspielertricks herausgeholt. Der demokratische Mehrheitsführer Harry Reid lässt am späten Samstag abstimmen, vor der parlamentsfreien Thanksgiving-Woche. Abgeordnete, die nach Hause wollen, sind eher kompromissbereit, so sein Kalkül. Ganz anders sein republikanischer Gegenspieler Tom Coburn. Er möchte das Abstimmungsverfahren verschleppen und fordert deshalb, dass zuvor die gesamte Vorlage mit ihren 2074 Seiten verlesen wird. Scheinheilig, sagt er. Es geht nicht um eine Verzögerung, sondern die Öffentlichkeit will über alles informiert werden, was im Gesetz steht. Und sie hat recht. Wir sollten es wissen. Und so geht es heute Nacht letztlich um die Frage, bekommen die Demokraten im Senat 60 Stimmen zusammen oder schaffen es die Republikaner, eine 41. Stimme zu gewinnen und damit die Abstimmung zu verhindern. Dabei rücken 2 unabhängige Senatoren sowie 3 demokratische ins Rampenlicht. Nur wenn sie alle zustimmen, kann die Gesetzesvorlage im Senat behandelt werden. Alle 5 aber haben zumindest Vorbehalte gegen die Gesundheitsreform. Nebraskas Senator Ben Nelson etwa, weil nicht alle Abtreibungen eindeutig vom Krankenversicherungsschutz ausgenommen sind. Ich habe niemals geschwankt und habe von Anfang an sehr deutlich gesagt, dass ich erst einmal den aktuellen Text sehen muss, ehe ich entscheide, ob die inhaltlichen Beratungen über das Gesetz im Senat beginnen können. Mittlerweile ließ er erklären, dass er zustimmen werde und dann für eine Verbesserung des Gesetzes bei der Behandlung durch den Senat sorgen wolle. Die demokratische Senatorin Blanche Lincoln aus Arkansas treiben ganz andere Sorgen um. Sie muss im nächsten Jahr zur Wiederwahl antreten und fürchtet, bei einer Zustimmung zum Gesetz abgewählt zu werden. Auf eines aber können die Demokraten nicht setzen, nämlich darauf, dass ihnen auch nur einer der Republikaner zur Hilfe kommen wird.
In Rumänien wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Vom Ausgang dieser Wahl hängt die wirtschaftspolitische Zukunft des Landes ab. Die derzeitige bürgerliche Regierung wurde vom Parlament im Oktober abgewählt und regiert nur noch kommissarisch. Wegen dieser Regierungskrise konnte noch kein gültiger Haushalt verabschiedet werden, was wiederum dazu führte, dass der Internationale Währungsfonds seine Zahlungen aussetzte. Rumänien, das besonders unter der Wirtschaftskrise leidet, wurde ein Notkreditpaket von 20 Milliarden Euro zugesagt. Jörg Paas berichtet.
Für Traian Băsescu ist die Sache ganz einfach. Entweder die Rumänen entscheiden sich für Korruption und Vetternwirtschaft oder aber für ihn. Nicht erst in diesem Wahlkampf, sondern schon seit Jahren prägt diese Art von Selbstdarstellung seinen Stil. 2004 wurde er zum ersten Mal ins Amt des Staatspräsidenten gewählt. Seither gibt Băsescu sich als unbeirrbarer und selbstloser Einzelkämpfer in heldenhaftem Streit mit der angeblich ausnahmslos korrupten politischen Klasse des Landes. Dieses Image soll ihm nun zu einer zweiten Amtszeit verhelfen. Ich habe verstanden, dass Rumänien nicht so leicht zu verändern ist, wie ich dachte. Darum müssen aus den Misserfolgen meiner ersten Amtszeit die Erfolge meiner zweiten werden. Seit Wochen leidet Rumänien unter politischer Agonie. Nichts geht voran. Im Oktober hat das Parlament die Regierung gestürzt. Zwei Versuche Băsescus, einen neuen Ministerpräsidenten nach seinem Geschmack einsetzen zu lassen, scheiterten am Widerstand der Abgeordneten. Einen Gegenvorschlag der Opposition, unterstützt von der breiten Mehrheit, ignorierte Băsescu seinerseits. Das Fehlen einer Regierung verschärft die Wirtschaftskrise im Land dramatisch, weil wichtige Entscheidungen einfach immer wieder verschoben werden müssen, nicht nur in der Wirtschaft. Der Justizminister beklagt, dass die neue Strafprozessordnung nicht in Kraft treten kann, weil die geschäftsführend weiter amtierende gestürzte Regierung nur Notgesetze erlassen darf. Dabei ist die Justizreform eine der zentralen Forderungen der EU an Rumänien. Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, verantwortlich für die nicht enden wollende politische Krise zu sein. Băsescu reagierte darauf mit der Forderung nach Neuwahlen. Ein Anliegen, das bei seinem sozialdemokratischen Herausforderer Mircea Joana nur Kopfschütteln hervorruft. Der Präsident sagt, dass die Auflösung des Parlaments die aktuelle Krise lösen würde. Dabei wäre das die schlechteste Variante, denn sie würde den Stillstand noch einmal um Monate verlängern, bis zu vorgezogenen Wahlen irgendwann im Frühjahr 2010. Vor ein paar Wochen noch galt Băsescu als Favorit. Seine Wiederwahl als Staatspräsident schien nicht in Frage gestellt. Doch inzwischen nehmen ihm selbst viele frühere Anhänger sein selbstherrliches Auftreten übel. Unbekümmert von jeglicher Kritik verhalf er seiner Tochter Elena mit zweifelhaften Mitteln zu einem Sitz im Europaparlament. Immer wieder macht er außerdem durch Macho-Sprüche von sich reden. Die Entscheidung über den künftigen rumänischen Präsidenten wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an diesem Sonntag fallen, sondern erst in einer Stichwahl am 6. Dezember. Dann sagen die letzten Umfragen Băsescu eine Niederlage voraus.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heute vor 5 Jahren dominierte die Farbe Orange auf den Straßen der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zehntausende demonstrierten friedlich gegen Wahlfälschungen. Es war der Anfang der sogenannten Orangenen Revolution. Die Protagonisten von damals kämpfen aber auch heute noch um die Macht. Christina Nagel erinnert an die damaligen Proteste in der Ukraine.
Es begann am Abend des 21. November 2004 nach Schließung der Wahllokale. Ersten Prognosen zufolge hatte Viktor Juschenko bei der Stichwahl um das Präsidentenamt einen klaren Sieg errungen. Seine Anhänger versammeln sich auf dem Maidan, um das Ergebnis zu feiern. Doch die Lage ändert sich. Am späten Abend gibt die zentrale Wahlbehörde überraschend den Sieg des Ministerpräsidenten und Wunschkandidaten des amtierenden Präsidenten Kutschma bekannt, Viktor Janukowitsch. Juschenko ruft seine Anhänger auf, aus der Siegesfeier eine Protestveranstaltung zu machen. Ich wende mich an alle, die hier sind. Bleibt auf dem Maidan, geht nicht weg. Menschen aus der ganzen Ukraine sind auf dem Weg zu uns, mit Autos, Zügen und Bussen. Es sind Tausende. Jetzt beginnt erst alles. In der Nacht zum Montag lässt die Staatsmacht Soldaten und Sicherheitskräfte aufmarschieren. Doch die Demonstranten auf dem Maidan lassen sich nicht einschüchtern. Sie haben Zeltstädte aufgebaut, fordern Gerechtigkeit. Sie wollen einen Bruch mit dem alten System, einen demokratischen Neuanfang, der die Farbe von Juschenkos Partei trägt orange. Wir haben die ganze Nacht hier ausgeharrt und wir werden weiter hier bleiben. Wir weichen nicht, weil wir die Wahrheit auf unserer Seite haben. Timoschenko ruft einen Generalstreik aus. Die Protestler bleiben friedlich, aber hartnäckig. Die Gegenseite, Kutschma und Janukowitsch, allerdings auch. Nach 5 Tagen schalten sich internationale Vermittler ein. Es kommt zu Gesprächen zwischen Kutschma, Juschenko und Janukowitsch, die jedoch ohne Ergebnis bleiben. Juschenko und Timoschenko, die längst zu Symbolfiguren der Opposition geworden sind, setzen ihre Hoffnungen mittlerweile auf den obersten Gerichtshof. Die Richter nehmen die über 1000 Einwendungen ernst und erklären die Stichwahl tatsächlich für ungültig. Unter dem Jubel der Anhänger von Orange wird eine Neuwahl angeordnet. Als Juschenko aus der Wahl am 26. Dezember als Sieger hervorgeht, macht sich Erleichterung breit. Die Menschen auf dem Maidan sind müde, aber zufrieden. Das, was hier passiert, ist wunderbar. Der Prozess der Demokratie ist nicht mehr zu stoppen. Von dieser Euphorie ist heute nicht mehr viel zu spüren. Die Ikonen von damals haben sich nach Überzeugung vieler in typische Machtmenschen verwandelt, was Dauerkontrahent Janukowitsch gern thematisiert. Kein einziges Programm, das die Orangenen versprochen haben, wurde umgesetzt. Kein einziges Versprechen, das diese Scheindemokraten abgegeben haben, wurde erfüllt. Sie haben der Demokratie mehr Schaden zugefügt als jede andere Führung zuvor. Doch auch Janukowitsch hat als Oppositionsführer maßgeblich Anteil an der politischen und strukturellen Dauerkrise im Land. Die drei Protagonisten werden ihren Kampf um die Macht auch jetzt weiter fortsetzen, vielleicht sogar bis das Volk die Nase voll hat und wieder auf den Maidan zieht.
Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Vorsitzenden. Landesinnenminister Kaffier wurde heute in Grimmen im Wahlkreis der Bundeskanzlerin gewählt. Beim Landesparteitag war auch Angela Merkel dabei. Sie thematisierte vor allem die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und das schwarz-gelbe Regierungsprogramm. Vom CDU-Landesparteitag berichtet Marcel Güsken.
Viel Harmonie beim Führungswechsel in der Nordost-CDU. Der alte Vorsitzende Jürgen Seidel wurde mit minutenlangem Applaus verabschiedet, der neue mit einem ordentlichen Ergebnis ins Amt gewählt. Lorenz Kaffier bekam 78,7%.
Jawohl, ich nehme die Wahl an. Ich freue mich auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit und ich bin sehr froh über das gute Wahlergebnis.
Kaffier gilt als durchsetzungsstark und gut vernetzt in der Partei. Aller Voraussicht nach wird der 54-Jährige die Nordost-CDU auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2011 führen. Der neue Vorsitzende rief seine Partei zur Geschlossenheit auf.
Geschlossenheit heißt für mich aber nicht, Meinungsbildung in unserer Partei abzuwürgen.
Als Ziel nannte Kaffier, die CDU wieder zur stärksten Kraft im Land zu machen. Die Partei will er dafür stärker vernetzen als bisher und setzt dabei auf moderne Methoden, wie er nicht ohne Ironie ankündigte.
Zum Glück gibt es ja heute Handys, Blackberries, E-Mails und anderen neumodischen Kram. Liebe junge Union, hat aber Verständnis, wenn ich nicht auch noch anfange zu twittern.
Kaffier bekannte sich ausdrücklich zum Regierungsbündnis mit der SPD. Wie sein Vorgänger Seidel setzt auch er auf Stabilität in der Großen Koalition. Der scheidende Vorsitzende Jürgen Seidel hatte zuvor seinen Rückzug begründet. Er wolle sich ganz auf seine Ämter als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident konzentrieren. Kanzlerin Merkel, prominentestes Mitglied im Landesverband, dankte Jürgen Seidel für seine Arbeit. In ihrer Rede verteidigte sie die von der schwarz-gelben Koalition geplanten Steuerentlastungen. Von Klientelpolitik könne keine Rede sein, so die Kanzlerin.
Wenn wir anfangen, diejenigen, die in Deutschland Steuern zahlen, als Klientel zu bezeichnen, dann tun wir etwas, was diese Leute aus dem Land treiben wird. Und dann haben wir vielleicht das Klientel in Anführungsstrichen nicht mehr. Aber dann brauchen wir uns auch über Verteilung keine großen Gedanken mehr zu machen.
Bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise stehe man erst am Anfang, sagte Merkel. Bisher sei es zwar gelungen, die Auswirkungen der Krise zu begrenzen, aber das Schwierigste stehe noch bevor. Die Kanzlerin forderte von den Deutschen mehr Zustimmung zu Investitionsprojekten, vor allem in der Energiewirtschaft. Gegen alles gäbe es Vorbehalte. Gegen Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, selbst gegen neue Windanlagen. Wenn sich dies durchsetze, müsse Deutschland aus anderen Ländern Energie importieren.
Am 9. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Der Landesverband der dortigen Linken hofft dann zum ersten Mal in Fraktionsstärke in den Düsseldorfer Landtag einzuziehen. Heute wurden dafür die Weichen gestellt und die Listenplätze vergeben. Die Landesliste der Linken funktioniert übrigens nach Geschlechterquote. Jeder ungerade Platz ging an eine Frau. Daniela Junghans berichtet.
Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl im Mai ist die Lehrerin Bärbel Beuermann aus Herne. Die stellvertretende Landesvorsitzende erhielt auf dem Parteitag in Mülheim 84% der Stimmen. Zentrale Wahlkampfthemen der Linken sind unter anderem die Verstaatlichung der Energiekonzerne E.ON und RWE und die Abschaffung des verbindlichen Religionsunterrichts. In ihrem bereits vor 2 Wochen verabschiedeten Wahlprogramm fordern die Linken außerdem eine Zusammenführung aller Schultypen. Aus Sicht der Spitzenkandidatin Bärbel Beuermann das Thema im Wahlkampf.
Wir fordern ganz klar eine Schule für alle, das heißt gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse. Und wenn Sie sich die Positionen von Grüne und SPD angucken, gibt es da durchaus Unterschiede.
Die 40 Plätze auf der Landesliste sind begehrt. 100 Kandidaten haben sich bereits beworben. Deshalb gibt es auf fast allen Plätzen Kampfkandidaturen. Landesparteichef Wolfgang Zimmermann wurde mit nur 65% auf Platz 2 gewählt. Ursache dafür könnte sein, dass er eine Regierungsbeteiligung zwar nicht generell befürworte, aber auch nicht kategorisch ablehne, räumt Zimmermann ein.
Es wird einige Delegierte geben, die der Auffassung sind, dass ich da etwas zu pragmatisch rangehe. Andere, dass ich vielleicht doch nicht mit der Frage von Regierungsverantwortung liebäugele.
Auch der bisher einzige Landtagsabgeordnete der Linken, Rüdiger Sagel, bekam einen der vorderen Plätze auf der Landesliste. Der ehemalige Grünen-Politiker hatte seine Partei vor 2 Jahren verlassen und war in die Linke eingetreten. Sein Landtagsmandat hatte er jedoch behalten. Erreicht die Linke die 5%-Hürde, könnte sie mit mindestens 9 Abgeordneten in den Landtag einziehen. Allerdings hofft die Partei auf ein Ergebnis ähnlich dem bei der Bundestagswahl. Damals hatten die Linken in NRW mehr als 8% der Stimmen erhalten.
Maler, Musiker, Autoren, Architekten, Tänzer und Schauspieler. Der Papst empfing heute in der Sixtinischen Kapelle Repräsentanten der schönen Künste. Den rund 250 international bekannten Künstlern bescheinigte Papst Benedikt, sie seien mit ihrer Kunst Boten und Zeugen der Hoffnung für die Menschheit. Wer mit dabei war? Aus Rom, Philipp Greiner.
Dichter und Schriftsteller wie C.S. Notebohm, Claudio Magris, Uwe Timm. Musiker und Sängerinnen wie Arvo Pärt, Angelo Branduardi, Daniela Dessì. Und Film- und Theaterschaffende. Peter Greenaway, Ettore Scola, Peter Stein, die Brüder Taviani. Ferner Terence Hill, Irene Pappas und zur Überraschung auch einige italienische Journalisten Nanni Moretti. In der Sixtinischen Kapelle sangen außerdem die Sixtinische Kapelle, der päpstliche Chor. Eine 4- und eine 5-stimmige Motette von Palestrina. Kein ungetrübter Genuss draußen. Durch den langen Gang mit den Journalisten defilierten anschließend die Künstler auf dem Weg von Michelangelos jüngstem Gericht zum Vatikanischen Buffet. Gelegenheit, sie nach ihrem Eindruck zu fragen. Beispielsweise den Sänger und Musiker Riccardo Cocciante. Er zeigt sich von der Bildung Benedikts beeindruckt. Das ist ein sehr kultivierter Papst, den wir jetzt haben. Der vorige war ein populärer Papst, sehr populär. Der neue ist sehr gebildet. Es ist gut, wenn sich verschiedene Tendenzen abwechseln. Auch der Architekt Daniel Liebeskind, der in Deutschland unter anderem das Jüdische Museum Berlin entworfen hat, würdigte Papst Ratzinger als Intellektuellen.
Der Pope ist ein Intellektueller. Der Pope ist jemand, der has experienced the 20th century, but also someone who sees the 21st
century. Er hat das 20. Jahrhundert erlebt, sieht aber auch das 21. In diesem Sinn war es sehr interessant, wie er in seiner Rede über die Schönheit gesprochen hat in einer Welt, die von Kriegen und Hässlichkeit bedroht ist. Wie er die Bedeutung von Kreativität und Kunst herausgestellt hat, die nicht nur die Welt hübscher machen sollen, sondern über Grenzen hinweg sprechen können. Es war eine bedeutsame Botschaft und ein bedeutsamer Ort, um sie auszusprechen. Das Wort Schönheit, so Liebeskind weiter, sei ja diskreditiert, vor allem durch die Ideologien des 20. Jahrhunderts. Der Papst habe mit seiner Ansprache in der Sixtinischen Kapelle für ein Comeback der Schönheit gesorgt.
Falls Sie es noch nicht wussten, heute ist der Welttag des Fernsehens, der an das erste Weltfernsehforum bei den Vereinten Nationen im Jahr 1996 erinnern soll. Allerdings hat er keineswegs das Ziel, dass sich rund um den Erdball Menschen einen ganzen Tag lang vor die Glotze setzen. Im Schnitt sehen die Deutschen pro Woche 13 Stunden fern. In der Türkei ist das offenbar ganz anders.
In der Türkei läuft der Fernseher eigentlich immer und überall. In Cafés, Büros und Läden klärren meist überdimensionierte Flachbildschirme vor sich hin. Fernsehen ist Haupt- und Begleitmedium gleichzeitig. Das türkische Staatsfernsehen TRT hat gleich mehrere Kanäle. Außerdem gibt es zwei Nachrichtensender sowie zahlreiche Kabelprogramme. Sie alle verbindet eins, sie sind fest in der Hand der Werbebranche. TRT ein bisschen weniger fest.
25. yılında Vestel, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyor.
Bei Spielfilmen am Sonntagabend lautet die Regel wie folgt. Nicht die Filme werden von lästiger Werbung unterbrochen, sondern die Werbung von lästigen Filmen. Oft werden 90-minütige Blockbuster auf 3 Stunden ausgedehnt durch die maßlos langen Werbeblöcke. Besonders perfide, in die Filme werden gelegentlich per Videomontage Logos von Firmen eingefügt, so als ob sie originär zum Film gehören. Werbung läuft auch während Fußball-Länderspielen. Alle 2 Minuten poppt für 4 bis 5 Sekunden Reklame auf, die etwa 1/5 des Bildschirms bedeckt. Werbung für Wurst, Käse, Getränke, was auch immer. Diejenigen, die die Werbung einspielen, achten dabei durchaus auf die Spieldynamik. Ist das Spiel gerade ein bisschen langweilig? Werbung. Wälzt sich ein Spieler nach einem Foul auf dem Boden? Her mit der Werbung. Klar, ein besseres Forum als Fußball für Reklame gibt es in der Türkei kaum. Wenn die Nationalmannschaft spielt, sitzt die Nation vor dem Fernseher. Es ist schon fast überflüssig zu erwähnen, dass vor dem Spiel Werbung bis direkt vor dem Anpfiff läuft und natürlich während der kompletten Halbzeitpause. Und dass sie nur Millisekunden nach dem Abpfiff wieder einsetzt.
Türkischer Fußball am Welttag des Fernsehens. Und wir bleiben beim Fußball. Abseits des Wettskandals gab es heute etliche Spiele in der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist Martin Seidemann.
Tja, und heute fielen im Fußball eben nicht nur weitere Namen im neuen Wettskandal, sondern endlich auch mal wieder das, worum es eigentlich geht, nämlich Tore. Nach der ersten Halbzeit in der Bundesliga waren es nur magere 3, nach Spielende immerhin 22. Alleine 6 davon schoss Werder Bremen beim 6:0-Sieg in Freiburg.
Wenn man so ein Spiel abgeliefert hat wie wir heute und so viele Möglichkeiten gehabt hat und so gut ineinander gepasst hat, dann muss man auch mal ruhig sein und nicht irgendwo noch das Haar in der Suppe suchen.
Und ohne jedes Haar in der Suppe ist Werder von Trainer Thomas Schaaf bis wenigstens morgen neuer Tabellenführer. Im Spiel zwischen Schalke 04 und Hannover 96 ging es heute um weit mehr als nur um Punkte. Für die Hannoveraner war es vor allem der Versuch, nach dem Freitod von Robert Enke den ersten Schritt in den Alltag zu schaffen. Lange schlugen sich die 96er wacker, aber am Ende verloren sie gegen Schalke mit 0:2. Doch so richtig traurig war Trainer Andreas Bergmann deswegen nicht.
Ja, es war schon eine besondere Atmosphäre und auch eine besondere Emotion natürlich. Aber das Gute an der Geschichte ist, es war wirklich nachher wieder der Fußball, der gerollt ist, und das war gut.
Schalker Fans und Spieler empfingen Hannover 96 mit mitfühlendem Applaus. Auf dem Platz aber schenkten sie den Niedersachsen nichts. Trotzdem war der 2:0-Erfolg für Torhüter Manuel Neuer atmosphärisch alles andere als ein normales Spiel.
In der ersten Halbzeit kam nicht so eine gute Stimmung auf, und das hat natürlich mit der Trauerminute und mit dem Vorfall natürlich zu tun gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit, wo wir dann von der Nordkurve aus gespielt haben, dann hat sich die Stimmung gebessert, und durch die bessere Stimmung haben wir das Spiel, denke ich mal, auch gedreht, und deshalb haben wir auch verdient gewonnen heute.
Der deutsche Meister VfL Wolfsburg ist die erfolgreichste deutsche Mannschaft in der Champions League und hatte zuletzt auch in der Bundesliga zurück in die Spur gefunden. Misserfolge wie heute gegen Nürnberg passen da eigentlich nicht ins Bild, aber die Wolfsburger von Trainer Armin Fee verloren tatsächlich mit 2:3.
Es ist mehr als ärgerlich, es darf man nie mehr verlieren, das Spiel. Wenn du dann dran bist, willst du das Tor machen, das ist auch okay. Wir haben wirklich dann gefeitet bis zum Gehtnimmer, aber dann darf ich mich nicht so anstellen. Also, dass wir dann noch einen Konter kriegen in der letzten Minute, das darf einfach nicht passieren.
Borussia Mönchengladbach ist schon erstaunlich. Im letzten Auswärtsspiel fügten sie dem HSV die erste Saisonniederlage zu. Heute gewannen sie schon wieder auf fremdem Platz mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt nämlich. Trotzdem blieb Tobias Lewels bescheiden.
Wir hatten glückliche Momente, muss man zugeben, in der zweiten Halbzeit 2-3. Und wir waren aber heute in den entscheidenden Situationen, waren wir da, waren wir zur Stelle, sind 2-0 in Führung gegangen. Und wenn man auswärts 2 Tore schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man gewinnt. Das haben wir heute wieder gemacht. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Lauf.
Frust pur gab es hingegen beim ersten FC Köln. Die Kölner kassierten beim 0:4 gegen Hoffenheim die 7. Saisonniederlage. Ein 6. Spiel gab es am Nachmittag noch. Darin trennte sich Stuttgart 1:1 unentschieden von Hertha. Und seit 18.30 Uhr spielt Dortmund gegen Mainz. Und dort steht es nach einer knappen halben Stunde noch 0:0. In der zweiten Liga gewann Hansa Rostock mit 2:1 gegen Karlsruhe. Und Oberhausen verlor 1:3 gegen den FSV Frankfurt. Nach ihrem Weltcup-Erfolg über 3000 Meter am vergangenen Wochenende hat Eisschnellläuferin Stefanie Becker Beck hat wieder für Furore gesorgt. Beim Weltcup im norwegischen Hamar wurde sie über 5000 Meter hinter der Weltrekordlerin Martina Sablikova Zweite. Einen hervorragenden dritten Platz belegte Daniela Anschütz-Thoms.
Soweit der Sport mit Martin Seidemann. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Claudia Venois.